Denn Podcast müsst ihr hören. Er ist von Philipp und Sören. Passierte Kost, ihr wisst Bescheid. Themen mundgerecht angereicht. Diesen Podcast müsst ihr hören. Er ist von Philipp und Sören. Passierte Kost, einfach Gerede. Und das rund um das Thema Pflege.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Schönen guten Abend, Herr Mura, Sören, grüße Sie.
Hallo Philipp. Na, moin.
Wir haben einen Gast bei Passierte Kost. Wir haben eine Expertin bei uns zu Gast, die sich wahrscheinlich im Dschungel von Google Jobs, Candidate Experience, Employer Branding, CMS, WordPress, Storytelling, Typo 3, sprechende URLs, Look and Feel und das alles in Bezug auf Personalmarketing und strategisches Recruitment besser auskennt als jeder andere auf der großen, weiten Welt. Liebe Maya, wir freuen uns, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Schönen Abend oder guten Morgen, wann auch immer das gehört und ausgestrahlt wird.
Genau, sehr gut. Hallo Maya, herzlich willkommen.
Es freut uns riesig, dass du heute zu Gast bist bei Passierte Kost. Und als wir anfingen, so deine Vita zu durchforsten, dachten wir, dass, okay, entweder lebt Maya zum zweiten Mal, oder sie hat ein Double, oder sie hat übermenschliches Organisationstalent und eine doppelte Portion Disziplin. Aber am besten, Maya, stell dich doch den Zuhörern selber vor.
Oha, okay. Ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zum Thema Recruiting gekommen. Eigentlich bin ich studierte Kommunikationswissenschaftlerin, dann ausgebildete Radiomoderatorin. Da habe ich ein paar Jahre Single-Shows moderiert und Frühsendungen und Kinosendungen. Und dann irgendwann bin ich bei der Diakonie gelandet und habe da so ein Projekt gehabt für Nachwuchsgewinnung. Und das lief so gut mit den ganzen neuen Kanälen, den Facebook und so, diese wahnsinnig neuen Sachen damals. Und dann haben wir das ausgeweitet auf Personalgewinnung in jeder, also auch für andere Zielgruppen. Und nachdem ich das 9 Jahre bei der Diakonie gemacht und aufgebaut hatte, bin ich jetzt vor einem Jahr zu den DRK-Kliniken Berlin gewechselt und auch sehr glücklich da, weil ich da direkt an der Basis das jetzt machen kann. Bei der Diakonie war ich im Dachverband, da konnte ich immer nur sozusagen beratend den Einrichtungen sagen, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Und jetzt kann ich es einfach alles selber machen.
Cool, deswegen kennen wir uns auch nicht, weil ich habe ja in der Diakonie gelernt und du warst nur im Dachverband.
Ja, aber es ist wirklich total schade, dass man da wirklich manchmal wenig Kontakt zur Basis hat. Dabei wird da ja die Arbeit gemacht. Ne? Das ist, aber ich habe mich immer bemüht, die Kontakte herzustellen und habe auch ein Netzwerk dann am Ende echt gehabt in jedem, zu ganz vielen Einrichtungen. Ich bin zu so vielen kleinen Einrichtungen hingefahren und habe denen mal geguckt, was machen die so im Recruiting und was, ne, lohnt sich für eine Einrichtung mit 100 Leuten trotzdem einen Instagram-Kanal oder solche Fragen eben.
Maya, das ist ja tatsächlich dein Hauptberuf und wenn man so ein bisschen was über dich liest, dann findet man das auch raus. Das ist dein Hauptjob. Du bist jetzt bei den DRK-Kliniken Berlin und du warst vorher im Diakonie-Dachverband, aber das ist ja lang nicht alles. Deine Vita ist ja viel größer und sehr spannend. Vielleicht magst du noch so ein bisschen zu dir als Person um den Job bei den DRK-Kliniken drumherum kurz
sagen. Ja, weil mir immer schnell langweilig wird, bin ich dann auch HR-Bloggerin und ganz stolz darauf, soweit ich weiß, die zu sein, die im Bereich Pflege da am weitesten vorne ist mit dem Thema. Und in meinem Blog gibt es halt alle Themen, die es in anderen HR-Blogs auch gibt, aber immer zugeschnitten auf, wie kann ich das jetzt auf die Pflege anwenden oder bringt das was in unserer Branche? Und auch mit denen, ich bin halt auch aus der Szene und nicht, also ich bin, sage ich mal, kein Unternehmensberater, der da irgendwie tolle Ideen hat, die man aber nicht umsetzen kann, sondern ich habe es einfach alles schon umgesetzt und ich schreibe in meinem Blog auch Sachen, die schiefgegangen sind und die ich nicht nochmal machen würde oder wo ich höhere Erwartungen hatte, als sich dann erfüllt haben. Genau, also das Bloggen ist ein riesengroßes, eine Leidenschaft von mir und dann aus dem Blog sind auch mehrere Bücher entstanden. Ich glaube, 5 habe ich jetzt zum Thema Personalgewinnung und ausländische Pflegekräfte und so. Ergibt eins das andere. Ich habe schon Studenten unterrichtet als Gastprofessorin. Also alles, was man, ich meine, bei diesem Thema tut sich ja so unheimlich viel. Und deswegen sind da auch unheimlich viele lebendige Leute, wie ihr ja auch dabei, die dann Bock haben, irgendwas zusammenzumachen. Und überall, wo jemand fragt, sage ich dann, ja, mache ich. Und so komme ich halt rum.
Sehr cool.
Maya, man merkt richtig, dass du für das Thema brennst. War das immer so oder anders formuliert? Wie ist dir der Sprung gelungen oder warum hast du den Sprung gemacht aus dem Radio- und Kommunikationswesen rein in die Welt des Recruitings im Gesundheitswesen? War das ein Zufall?
Nein, das war so. Ich habe dann noch zwei Kinder bekommen und dann konnte man nicht mehr Radiomoderator sein. Und also das ließ sich nicht vereinbaren. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, das ging zum Thema so rund um den Berufseinstieg. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Quarter-Life-Crisis kennt oder ob ihr das auch selber hattet. Das ist jedenfalls, wenn man dann zu Hause ausgezogen ist und ein, zwei Jahre später dann merkt, ach du Schande, das ist ja ganz schön schwierig, in dieser Erwachsenenwelt klarzukommen und meine Träume und wo wollte ich eigentlich hin und die ganze große Krise. Und da hatte ich mich halt auf dieses Thema Nachwuchs irgendwie so zufällig in die Richtung entwickelt. Und als ich dann mich bei der Diakonie, hatte ich mich eigentlich nur als Journalistin beworben, um da Artikel für die zu schreiben. Und dann haben die gesagt, sie hätten dieses Nachwuchsgewinnungsprojekt, ob ich das nicht machen wollte. Und dann habe ich Nein gesagt. Und dann habe ich meine Schwester angerufen und die hat gesagt, du bist bescheuert, ruf nochmal an und sag ja. Und dann habe ich nochmal angerufen und ja gesagt.
Du hast eben schon erwähnt, du schreibst auf der einen Seite Fachbücher, auf der anderen Seite aber auch Sachbücher. Eins davon ist Quarterlife Crisis. Ist das eins dieser Bücher, wo du die Statements und Geschichten von 20 Menschen drin verfasst hast oder verwechsel ich da gerade was?
Genau, das sind Geschichten von der Quarterlife Crisis heißt das und 20 junge Leute erzählen, was ihr größtes Drama gerade ist, so im Alter von Anfang 20 bis Ende 20. Ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her. Aber genau, ich hatte sie auch, ich gestehe es. Und genau, und ja, man fragt sich ja öfter mal im Leben, bin ich jetzt da, wo ich bin, richtig? Und dann geht es wieder ein paar Jahre gut und dann fragt man sich wieder, das ist ja, glaube ich.
Ja, ich hatte diese Krise auch, definitiv.
Ja, und da sind wir gleich beim Thema Generation Z. Das muss man eben auch ernst nehmen. Ne? Erwachsene lachen dann vielleicht oder wir lachen jetzt selber über uns oder so. Das ist ja auch schön, die Sachen mit Humor zu nehmen. Aber dass eben junge Leute heute nicht nur tolle Möglichkeiten haben, aber auch überfordert sind zum Teil mit dem Ganzen, was sie da online finden können, an Infos und an Berufen und an Lebensweisen. Das muss man schon auch ernst nehmen und da kommen wir dann gleich zur Personalgewinnung für die Pflegeberufe. Wer das nicht ernst nimmt, der wird sie nie verstehen und der wird sie auch nicht anlocken können.
Ja, genau. Also ist das in deinen Augen der größte Punkt oder was allgemein macht eine gute Rekruterin aus?
Oh, das ist heute, also ein guter Rekruter braucht so viel Kompetenzen heute, das ist wirklich krass. Also einerseits muss er Erfahrung mit Innovationsmanagement und Change Management haben, weil also da sind so viele umwälzende Dinge zu tun in einem Unternehmen. Wenn ich das noch nie gemacht habe, dass ich irgendwie mal ein neues Thema irgendwo eingebracht habe, vielleicht auch mal eine Nummer kleiner, aber wenn ich das noch nie erlebt habe, wie viel Gegenwehr da auch kommt und wie viele Hürden ich da überwinden muss, bin ich, glaube ich, überfordert. Dann braucht der Recruiter natürlich die IT-Kompetenz, weil du kannst keine Website bauen, die suchmaschinenoptimiert ist und responsive funktioniert und sonst was, wenn du überhaupt nicht verstehst, was das ist, weil die Agenturen erzählen einem immer, ja, haben wir auf alles geachtet und dann ist es doch nicht an Google Jobs angebunden. Und das kannst du nur, wenn du zum gewissen Grad oder unser Chatbot, den wir jetzt haben, da muss ich auch mit Programmierbefehlen, zwar ganz einfachen, aber trotzdem muss ich mich da rantrauen und sagen, okay, da gibt es jetzt keine Redaktionsoberfläche, da gibt es Programmierbefehle und die muss ich jetzt halt untereinander setzen, damit der Chatbot funktioniert. Also IT und Journalismus ist halt auch wichtig, da komme ich ja her, weil einfach das Storytelling so wichtig ist und ich den ganzen Tag auch Artikel im Karriereblog schreibe und Videos mit Mitarbeitenden drehe, also auch diese Kompetenz. Das kann halt auch nicht jeder von Natur aus Mitarbeitergeschichten gut erzählen.
Du probierst auch unglaublich viel aus, oder? Das hört man da.
Ja, ich bin einfach wirklich ein neugieriger Mensch und mir wird super schnell langweilig. Und ich wirklich ganz schnell, wenn ich irgendwas durchschaut habe, wie das funktioniert, dann reicht es mir schon wieder damit. Und damit ich überhaupt in einem Job mal ein bisschen länger bleiben kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als mir dann immer neue Herausforderungen selber zu suchen, weil der Arbeitgeber kommt nicht jeden Tag um die Ecke und sagt, ach, jetzt haben wir mal wieder dieses, jetzt probier dann mal das. Also habe ich ein Netzwerk und finde es auch spannend, mit jungen Gründern von irgendwelchen Startups im Bereich Recruiting zu reden und am nächsten Tag aber in irgendeiner AG zu sitzen, in irgendeiner politischen Gruppe oder so. Also einfach überall anzudocken und zu gucken, was treibt die Leute so um und mein Thema da voranzubringen. Und ich glaube, ich bin einfach gut darin, oder ich bin mutig so. Ich plane nicht erstmal ein Jahr, wie man irgendein Projekt starten könnte. Ich sage, ach, das hört sich spannend an, morgen fangen wir an. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sagt schon immer, sie traut sich gar nicht mehr, mir irgendeine Idee zu sagen, weil ich dann sage, ja gleich, machen wir morgen. Und dann überlegt sie sich jetzt schon sehr gut, wann sie mir eine Idee mal sagt.
Was ist das Geheimnis hinter dem Karriereportal der DRK-Klinik Berlin? Wir haben es natürlich auch angeschaut und man erkennt schon wesentliche Unterschiede, wenn man es in den Vergleich setzt mit anderen Karriereportalen. Karriere steht voll im Fokus, wenn man auf der offiziellen Landingpage der DRK-Kliniken landet. Der Punkt Karriere ist nicht wie bei vielen anderen Seiten in der Menübar, die sich oben oft horizontal auf so einer Homepage findet, ganz rechts in der Ecke oder unter dem Punkt über uns Stellenangebote, sondern Karriere springt einen schon relativ präsent an und dann landet man eigentlich in einer eigenen Bubble. Und da geht alles nur um Karriere in den DRK-Kliniken. Das Design passt sich ein bisschen ein und es springt einen sofort ein riesengroßer, aber in meinen Augen nicht störender Chatbot an. Den kann man überhaupt nicht übersehen. Der lädt dazu ein, da was reinzutippen. Da würde ich dich gern fragen, das setzt man doch nicht einfach so mal gerade um. Und jetzt bist du auch noch nicht so lange da. Was ist das Geheimnis, was hast du für eine Strategie, um solche Dinge tatsächlich in einer kurzen Zeit auch in die Tat umzusetzen?
Naja, sagen wir mal so, dieses Karriereportal enthält 10 Jahre Erfahrung. Das ist die 5. oder 6. Website, die ich beruflich aufbaue und privat habe ich auch noch ein paar kleine Webseiten. Also ich habe das oft gemacht und auch da gewisse Dinge falsch gemacht und beim nächsten Mal besser gemacht. Und ich habe so viele Karriereportale gesehen, das kann ich gar nicht mehr zählen. Das ist mein gesamtes Wissen. Das ist wirklich manchmal für mich selber auch erstaunlich, wie viele kleinste Kleinigkeiten da wichtig sind, damit das klappt, obwohl es ja eigentlich so simpel und schlicht aussieht. Das ist ja gerade das Geheimnis. Es muss simpel und schlicht aussehen und die Leute nicht überfordern. Aber da steckt in jeder verdammten Ecke so viel Hirnschmalz drin und so viele Diskussionen mit Leuten, die nicht duzen wollen oder mit Leuten, die nicht verstehen, wie man Webseiten an Google Jobs anbindet. Und das habe ich halt alles ausgefochten. Oder dass Gehälter auf die Seite kommen. Also die wichtigsten Dinge sind natürlich, das Gehalt muss drauf, es muss ein Karriereblock drauf, ohne geht es gar nicht, weil ich muss Mitarbeitergeschichten erzählen. Und zwar nicht nur Mitarbeiter, die einmal kurz in die Kamera grinsen und dann sagen, das ist unser Mitarbeiter der Woche, fertig, sondern ich möchte die Lebensgeschichten von diesen Mitarbeitern kennenlernen. Ich möchte wissen, was sind das für Menschen? Und das Unternehmen tritt in den Hintergrund und wird dadurch stark, dass es einfach die Mitarbeiter von sich erzählen lässt und nicht den Mitarbeitern sagt, so, und ihr sagt jetzt mal, hier ist alles so toll und der Chef ist der netteste Chef der Welt. Ne, so. Gut, die Benefits müssen einfach ansprechend formuliert sein. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was ist das für ein beknackte Floskel? Kein Mensch weiß, was sich dahinter verbirgt. Das wird benutzt für dies und jenes. Für der eine meint damit einfach nur, wir haben Gleitzeit, was in der Pflege total irrelevant ist, aber die Verwaltungskräfte haben Gleitzeit und dann nenne ich das Vereinbarkeit von Beruf und Karriere. Sondern ich muss wirklich eine Geschichte erzählen. Ich habe 2 Mütter, die arbeiten in der Rettungsstelle und haben 2 oder 3 Kinder und arbeiten im 3-Schicht-System in der Notaufnahme. Das erzählt uns was von Vereinbarkeit von Beruf und Familie in unserem Unternehmen. So muss einfach alles mit Leben gefüllt werden. Und der Chatbot, der ist ein Experiment, gibt es erst seit Januar, der muss auch erst mal lernen. Wir haben den gefüllt mit vielen Dingen, aber ob der jetzt die richtigen Dinge ausspuckt, das werden wir erst sehen, wenn wir dann die Klickstatistiken auswerten, ob die Leute dann auch die Wege, die wir uns ausgedacht haben, gehen oder ob die irgendwelche ganz anderen Sachen eingeben, die wir gar nicht vorhergesehen hatten. Aber wichtig ist mir auch beim Chatbot, ich will, dass der mit mir redet, wie ich auch per WhatsApp mit den Leuten rede und nicht so eine gestelztes Gequatsche da. Also ich habe alles umgeschrieben, alles auf niedrigschwellige, emotionale Kontaktaufnahme umgemünzt. Ja.
Okay, also du hast das Modell dahinter tatsächlich noch auf die DRK-Kliniken und auf eure Philosophie trainiert, kann man sagen.
Da sind ja auch ganz viele Videos drin. Also so Chatbots können so viele und dann, ich sag mal nicht welches, aber es gibt ein Amt in Berlin, das auch dieselbe Technik wie wir benutzt und da ist aber nur Text drin. Und ich denke, Mensch, ihr habt dieselbe Technik gekauft, die kann so viel. Also dann hättet ihr auch eine ganz einfache, es gibt auch einfache Chatbot-Techniken, die nicht so teuer sind, wenn ihr da eh nur Texte reinmachen wollt. Dann verstehe ich da nicht, der kann so viel, warum arbeitet man nicht auch damit?
Wie viel Agentur steckt in diesem gesamten Karriereportal drin und wie viel könnt ihr selbst administrieren?
Die haben das technische System aufgesetzt und mir einen Zugang verschafft und dann habe ich die Module selber zusammengebaut. Also das kann ich. Und die Agentur, ich glaube, die heißt WebFox, mache ich mal ein bisschen Werbung, tolle Agentur in Berlin. Und ich glaube, wir sind auch außergewöhnliche Kunden, weil ich gesagt habe, ich werde euch nicht hier Geld geben und sagen, macht mal, sondern ich weiß, wie ich das haben will. Und bis ich euch das erklärt habe, die nicht aus der Branche kommen, dann habe ich es auch selber gemacht. Ich hoffe, die Technik jemand, aber auch da weiß ich, wie ich es haben will. Und ich nehme gerne Ratschläge an, aber meistens dann doch nicht. Also ich höre sie mir gerne an, aber ich weiß einfach, wie ich es haben will. Und das haben die auch wirklich, oder noch eine Geschichte. Wir haben das dann live gestellt. 3 Monate nach dem ersten Konzeptmeeting war die Website live. Und am ersten Tag danach haben wir mit dem Relaunch begonnen, ja. Agiles Projektarbeiten, also das war schon wieder mir alles wieder viel zu langweilig am Tag, nachdem es online ging. Und zack, bis Ende des Jahres haben wir schon wieder alles noch ein bisschen moderner gemacht. Das war mir zu viereckig, zu viele Kästen und die Klickwege waren zu lang, haben wir noch einiges nachgebessert.
Wunderbar, nur zu empfehlen, wer sich da auf der einen Seite Inspiration holen möchte oder generell mal Interesse hat, der kann ja mal ins Karriereportal der DRK Kliniken Berlin einsteigen und eintauchen. Da ist eine Menge Content am Start. Maja, Recruiting und strategisches Recruiting. Wo setzt du da die Trennung an?
Das ist eine hervorragende Frage, lieber Philipp. Die fragen wirklich nicht viele. Es gibt nämlich einen Unterschied, weil das operative Recruiting, ich rufe die Bewerber an, ich halte Kontakt und so weiter, das mache ich auch. Aber das ist nicht meine Hauptaufgabe, sondern die Hauptaufgabe ist, im Unternehmen zu sagen, das ist ein Strategiethema, das ist ein Zukunftsthema, das ist ein Change-Thema, da muss der Geschäftsführer dahinter stehen. Ich muss auf Augenhöhe mit einem Chefarzt reden können, der sagt, ich will die Stellenanzeige aber anders und ich sage dann, ich will sie aber so und in unserem Karriereportal sind die Standards so. Auf der anderen Seite muss ich auch mit dem Personalleiter, mit der Kommunikationsleiterin, das sind alles meine Sparringspartner, mit denen ich auf Augenhöhe reden muss. Und das ist eben das Strategische daran. Und das langfristig Gedachte, ich meine, da könnte man noch viel mehr machen, als ich mache, aber man kann schon gucken, man weiß ja, wer in 3 Jahren in Rente geht, da kann man Leute dahin entwickeln, das ist natürlich auch strategisches Recruitment, das dann übergeht in Personalentwicklung. Aber genau, meine Strategie ist jetzt eher, zum Beispiel das Portfolio der Stellenbörsen, welche haben wir, welche bringen überhaupt was, welche können wir austauschen, alle, solche Gedanken halt machen, messen. Bevor ich da war, wurde überhaupt nicht gemessen, was bringt alles, was wir machen überhaupt. Und ich versuche, wenn es sehr schwer ist, immer zu messen, welchen Erfolg bringt das. Und wenn mir dann jemand erzählt, ja, mein Tool bringt so und so viel Traffic, dann sage ich, das ist ja toll, aber ihr Tool hat uns 0 Einstellungen gebracht und dann bringt mir der ganze Traffic auch nichts. Dann gehe ich lieber auf ein Tool, das weniger Traffic bringt, aber 3 Einstellungen. Und dann sind die immer ganz erstaunt, ja, aber was ist denn mit unseren 11.000 Klicks? Ja, ich sage, ja, aber da habe ich ja gar nichts davon. Und das kann man nur wissen, wenn man es wirklich eben auch auswertet.
Ja, und das zeigt doch ganz deutlich, dass Recruiting gerade im Gesundheitswesen, und ich glaube, dass das in anderen industriellen Gebieten längst so ist, das Gesundheitswesen hängt vielleicht da an der einen oder anderen Stelle noch hinterher, das ist einer eigenen Abteilung würdig. Jetzt nicht falsch verstehen, das ist nicht beurteilen oder verurteilen oder bewerten, aber das kann man nicht einfach mal an den Personaler dran kleben und sagen, übrigens, du bist jetzt fürs Recruiting zuständig, der macht aber 150 Lohnzettel immer um den 30. hinten rum und hat eigentlich im Leben davon noch nichts gehört. Und das Einzige, was er sieht, ist, ich bin jetzt dafür verantwortlich, in der Regionalzeitung eine Stellenanzeige zu schalten. Das ist dann, also das Thema ist ja viel größer, wenn man es richtig machen will. Und man kann doch im Gesundheitswesen, man hat ja gar keine andere Wahl mehr, als es richtig zu machen.
Das kann ich nur so unterschreiben. Und ich meine, man kann es denen ja auch nicht vorwerfen in der Personalabteilung. Die haben ja kein Marketing studiert. Die haben eine Ausbildung vielleicht als Kauffrau gemacht und da hatten sie vielleicht ein bisschen Marketing auch drin. Man kann da nicht sagen, schreib mal eine moderne Stellenanzeige und texte die mal schön locker und dann drehst du noch eben ein Video dazu, weil Videostellenanzeigen sind jetzt in. Woher soll die das plötzlich können? Das hängt in den Einrichtungen, wo es gut läuft, immer an einer Person. Das kann ein FSJler sein oder das kann eine Pflegedienstleitung sein, die selber bei Instagram ist und Fotos macht. Aber je größer das Unternehmen, irgendwann geht das halt nicht mehr und dann brauchst du tatsächlich die Expertenabteilung. Ja. Das ist doch eine schöne Spielwiese. Und irgendwie, anfangs haben die Leute immer Scheu, aber dann macht es ihnen eigentlich auch immer mehr Spaß. Und dann wollen alle doch mal unser Video-Equipment ausleihen und jetzt haben wir die ersten Insta-Takeover. Oder jetzt hat eine Mitarbeiterin gesagt, ich will das jetzt auch mal. Ich habe mir von meiner Tochter erklären lassen, wie Instagram geht und nächste Woche oder nächstes Mal mache ich den Takeover und das finde ich total toll. dass die einfach dann sagen, das sieht so, das sieht nach Spaß aus und jetzt will ich da auch dabei sein und das sollen nicht immer nur die Auszubildenden machen oder so. Das finde ich super. Eine Abteilungsleiterin Mitte 40 und die sagt einfach so, sie hat zwar privat kein Instagram, aber sie macht jetzt so ein Takeover. Das finde ich einfach super.
Was denkst du, was sind die wesentlichen Kanäle da, auf die man nicht mehr verzichten darf? Instagram ist einer. Wie sieht das aus mit Plattformen wie LinkedIn?
Ja, genau. Also Instagram ist am meisten los jetzt für DDRK. In Berlin danach kommt LinkedIn und dann Facebook und dann Twitter. Da ist eigentlich wenig los, aber ich mache es trotzdem mit. Kann jeder Klick, hilft uns was. Ne? Ja, und TikTok würden wir gerne machen, aber irgendwann komme auch ich, hat auch mein Tag dann nur 24 Stunden. Ja, wir haben es auf der Liste, aber das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Wir schulen jetzt aber nächste Woche Arbeitgeberbotschafter auch zum ersten Mal und hoffen dann, dass da auch ein paar Leute mit an Bord kommen, die dann so Sachen für uns vielleicht auch mal machen.
Für welche Plattform gezielt schult ihr Markenbotschafter oder Arbeitgeberbotschafter?
Nee, einfach erstmal, was machen wir eigentlich alles? Weil es geht ja auch darum, ne, wenn Pflegekräfte sagen, hier, wir haben zu viel Arbeit und in den Teams sind zu wenig Kollegen, dann, wenn man ihnen zeigt, wie viel wir aber auch tun, um das zu ändern, dann ist auch die Stimmung gleich ganz anders. Ne? Zum Beispiel, also bei uns ist das echt gekippt ins Positive, als unsere LKW mit den großen Personalmarketingbildern rumfuhren. Die fahren immer zwischen unseren Krankenhäusern und jeder Mitarbeiter sieht 10-mal am Tag so einen LKW an sich vorbeifahren. Und als da unsere Personalmarketingbilder drauf waren, da haben alle gemerkt, oh, die machen ja jetzt was Großes. Und dann haben wir so eine Selfie-Aktion gemacht, wo sich die Leute alle vor den LKWs fotografieren, da werden immer noch Bilder eingesandt und seitdem merken die, es ist halt was los. Und bei der Schulung, da geht es erstmal darum zu zeigen, hallo, wir sind jetzt da, die Geschäftsführung hat das Problem erkannt, wir machen jetzt was und ihr könnt alle mitmachen. Und dann kann jeder an seiner Stelle, eine Abteilungsleiterin kann vielleicht eher ihr Onboarding-Programm verbessern und jemand anders sagt vielleicht, ich mache für euch mal einmal die Woche was auf TikTok oder so. Also da gucken, wollen wir dann so rauskitzeln, was sind die Stärken und dann kriegt jeder da seinen Spielraum.
Cool. Soll das vergütet werden?
Naja, die machen das ja praktisch dann in ihrer Arbeitszeit. Also wenn die dann uns ein Facebook-Bild machen oder so, das ist dann Teil ihres. Und wir haben eine sogenannte Kreativwerkstatt. Da sind Pflegekräfte vier Tage in der Woche auf Station und einen Tag freigestellt und können den ganzen Tag dann Projekte machen für mich, aber auch fürs Image der Pflege. Das muss nicht nur fürs Recruiting sein. Und da kriegen auch immer mehrere Pflegekräfte die Chance, sich da nochmal einzubringen, auch bezahlt und haben dann eben diesen einen Tag die Woche dafür für so Projekte.
Unterscheidet man beim Recruiting, wie holen wir neue, wie kriegen wir die Aussteiger zurück ans Bett?
Wenn ich die wieder Einsteiger will, dann kriege ich am besten die mal bei mir schon gearbeitet haben. Das war sehr interessant während der Corona-Pandemie. In den ersten Monaten haben ganz viele, die bei uns gelernt haben und dann woanders waren, plötzlich gesagt, irgendwie in dieser Weltuntergangsstimmung will ich wieder dahin, wo ich angefangen habe. Und das fand ich total spannend. Und ansonsten, dadurch, dass ich jetzt ja eben überall ansprechbar bin, kriege ich oft über LinkedIn zum Beispiel Nachrichten, ich habe früher mal da bei euch gearbeitet und ich habe gesehen, da tut sich so viel und wollte nochmal Hallo sagen und dann wird daraus oft mehr. Also da habe ich jetzt gar nicht so ein Programm in dem Sinne, sondern einfach dadurch, dass ich da bin und die jetzt sehen, da wird was modernisiert, das strahlt auch nach außen und das lässt vielleicht auch Hoffnungen wach werden, dass andere Dinge, mit denen man unzufrieden war, irgendwann jetzt besser sind, ne? Weil modernes Personalmarketing zahlt ja so ungemein auf ein modernes Unternehmensimage ein, dass die dann von selber zurückkommen. Aber sicher wäre es auch toll, einen längeren Onboarding-Kurs zu haben für Leute zum Beispiel, die auch in Arztpraxen irgendwann gegangen sind und jetzt sagen, ach nee, ich komme doch wieder zurück ins Krankenhaus, habe aber Angst, ich habe so viel vergessen. Oder sie waren in einem Pflegeheim zwischendurch und wollen jetzt zurück ins Krankenhaus, dass man denen sagt, komm, erstmal fangt bei uns an und wir bringen euch wieder auf den Stand.
Jetzt hast du ja wirklich viele Jahre Berufserfahrung im Bereich Recruiting. Würdest du sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mitarbeiterbindung und fortlaufend gutem Recruiting oder erfolgreichem Recruiting?
Sagen wir mal so, also ich weiß gerade nicht, ich glaube, es heißt doch Bonding, oder? Wenn nach der Geburt man die Mutter ganz schnell Kontakt mit den Kindern kriegt. Und das ist beim Recruiting genauso. Je besser das allererste Bonding war, umso ist die beste Grundlage für die Mitarbeiterbindung langfristig. Also man merkt es richtig, was für ein Vertrauen die Leute aufbauen, auch zu mir persönlich und wie froh die sind, dass sie ja, dass ich in ihrer Lebensentscheidung jetzt Arbeitgeberwechsel da mal beigestanden habe. Die haben an mich eine ganz starke Bindung. Und dann muss ich die halt irgendwann, die bringen mir auch Pralinen vorbei und so. Und dann muss ich das halt idealerweise übergeben irgendwann. Ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, in diesen ersten Momenten kann man so viel falsch und so viel richtig machen, dass es da wirklich wert ist, da schon anzufangen. Und dann muss es halt aber natürlich auch weitergehen. Ich meine, ja, Mitarbeiter auch in der Pflege möchten Karriere machen. Ich finde es immer so traurig. Jetzt rufen mich immer Leute an, die haben dann diesen Studiengang Physician Assistant gemacht. Kennt ihr den?
Ja, also schon mal gelesen, ja.
Da wird Pflegekräften irgendwie versprochen, wenn sie den machen, dann könnten sie irgendwie medizinische Aufgaben übernehmen. Und Fakt ist aber, diese Stellen gibt es nicht im Stellenplan. Also das kann ja sein, dass sie das da lernen, aber ich kann sie trotzdem nicht beschäftigen, weil das einfach in unserem Stellenplan sind keine Physician Assistants vorgesehen. Und das finde ich so traurig, dass dann jemand, der sich eigentlich weiterentwickeln wollte und gedacht hat, ich bin jetzt 3 Jahre Pflegekraft, was kann ich hier noch machen, dann irgendwie bei etwas landet, was ihn gar nicht weiterbringt. Und das bedeutet natürlich, dass wir aber auch Möglichkeiten schaffen müssen, realistische Möglichkeiten sich zu entwickeln, die darüber hinausgehen, dass man halt Praxisanleiter werden kann. Oder, ja, es ist ja schon viel, ne? Praxisanleiter, dann kann man bei uns zentraler Praxisanleiter und dann leitender zentraler Praxisanleiter werden. Das ist schon auch eine Laufbahn. Oder ich kann ans eigene Bildungszentrum gehen und Ausbilder werden. Und das ist vielen aber eben oft gar nicht so klar. Und dann verlieren wir sie vielleicht, nur weil wir nicht mal aufgezeigt haben, welche Wege es denn gibt. Und es heißt halt nicht, oder man kann ins Qualitätsmanagement gehen, man kann Study Nurse werden, wenn man irgendwann sagt, ich mag nicht mehr am Bett arbeiten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sie werden halt nur noch nicht so transparent aufgezeigt.
Das ist genau der Titel einer unserer Podcast-Folgen aus den vergangenen Wochen. Pflege braucht ein transparentes Bild. Das ist genau das, was wir auch festgestellt haben. Es gibt einfach too much für Pflegekräfte und da blickt ja kein Mensch mehr durch. Also was ich alles machen kann als Pflegekraft, Weiterbildungen, Studiengänge und dann hinten raus passiert aber nichts. Da gibt es keine Login-Prozesse für Leute, die einen spezifischen Studiengang abgeschlossen haben oder so. Und das ist einfach so, ich studiere ins Blaue rein und am Ende, mich kann keiner gebrauchen. Also malt mir mal eine Stelle. So komme ich aus dem Studium raus. Und das kann es nicht sein. Und da sind, um Deutschland herum, sind die Länder so viel weiter vorne und wir kraxen rum im Fachkräftemangel und kriegen diese Sache irgendwie nicht so richtig in den Griff.
Ja, in Deutschland hat halt lange festgehalten an dieser Ausbildung, ne? Weil die hat ja auch was für sich. Es ist halt nicht so verkopft wie jetzt ein Studium Nursing, wo ich vielleicht wenige Praxisanteile je nach Land habe. Ist ja im Grunde auf der ganzen Welt studieren die Leute Pflege. Nur bei uns machen sie diese Ausbildung. Und ja, ich habe die Argumente auch lange verstanden. Das hatte auch was für sich. Nur wenn man mithalten will und gerade in Zeiten der Globalisierung, wo Arbeitskräfte halt auch in ihrem Leben vielleicht in verschiedenen Ländern sind, dann muss das einfach vergleichbar sein. Völlig egal, auf welchem Niveau. Aber das ist nur schwierig, macht es nur schwieriger, wenn es halt nicht vergleichbar ist, was man lernt. Ja, ich habe gehört, dass jetzt wenigstens die Krankenpflegehilfeausbildung vereinheitlicht werden soll, oder?
Du hast vor circa 3 Jahren in einem anderen Podcast-Interview mal erzählt, dass du von einer Plattform träumst, wo sich Mitarbeiter eines Trägers gegenseitig empfehlen können. Also falls sie umziehen möchten, müssen, wie auch immer. Ist dieser Traum Wirklichkeit geworden?
Ja, das ging damals um das Mitarbeiterprogramm Talentree, was ich für die Diakonie aufgebaut hatte. Und das funktionierte bei den angeschlossenen Trägern nur innerhalb des Trägers. Und du konntest halt eigene Mitarbeiter für den eigenen Träger empfehlen. Aber wenn jetzt einer nach München umzog von Berlin, konntest du den nicht die Prämie bekommen, wenn du ihn dahin empfühlst. Auf jeden Fall, das habe ich leider da bei der Diakonie nicht hingekriegt, dass wir da, so wie ich mir das erträumt hatte. Das ist wirklich schade, aber weil dieses Mitarbeiter auch jetzt in den DRK-Kliniken Berlin einfach auch eine tragende Säule ist. Ich schreibe da gerade die ganzen Geschichten der Tandems für den Karriereblog. Ich glaube, wir hatten in den letzten 2 Quartalen, lass mich nicht lügen, so 30 Empfehlungen, die dann auch die Probezeit überstanden haben. Ich erfahre nur von denen, die dann auch wirklich das Geld bekommen haben und die interviewe ich dann. Und das sind wunderschöne Geschichten und es klappt einfach. Und in einem Interview hat eine jetzt gesagt, je mehr dieses Mitarbeiter läuft, umso toller werden die Teams, weil jeder holt natürlich Freunde von sich und es sind dann alles immer nettere Leute. Und je länger das läuft, umso besser passen alle zusammen. Und das war halt auch damals mein Traum, dass aber irgendwie, ja, je größer die Strukturen sind, desto komplizierter wird es. Und auch deswegen bin ich froh, jetzt in einem trotzdem großen Unternehmen mit 4000 Mitarbeitenden, aber trotzdem, es ist ein überschaubarerer Rahmen, ja.
So wird vielleicht so eine Megaklinik irgendwo doch zu einem familiären Umfeld. Das ist ja auch das, was sich Pflegekräfte wünschen oder was in meiner Erfahrung tatsächlich so ist, dass sich Pflegekräfte in familiären Teams oder wo man zumindest miteinander so umgeht, als wäre mal one big family, sehr wohlfühlen. Das ist schon etwas, worauf sozial angehauchte Menschen, wozu ich Pflegekräfte grundsätzlich zähle, auch wirklich sie fühlen sich davon angezogen.
Ich glaube, da ist wirklich auch der Generationenkonflikt ein großes Thema. Also es ist halt einfach so, und das ist, glaube ich, ganz normal, dass die Generationen da aufeinanderprallen und dann klappt das halt leider vielleicht manchmal nicht so mit dem Verständnis füreinander, wenn das als Arbeitgeber nicht aktiv angeleitet wird, dass die Generationen auch miteinander in Kontakt kommen. Dadurch entsteht dann manchmal nicht dieses Miteinander, wie es schön entstehen könnte, aber keine Seite meint es böse, sondern man versteht beide Seiten. Wenn eine langjährige Pflegerin sagt, ich will jetzt hier mal eine Geschichte erzählen in der Übergabe, die will ich aber nicht unbedingt der neuen Azubine, dass die jetzt seit einer Woche hier ist, das mitkriegt. Aber auf der anderen Seite, die Azubine fühlt sich ausgeschlossen und sagt, toll, die grenzen mich hier aus und wollen mich nicht haben. Das tut mir für beide Seiten leid, weil beide haben ein Recht auf das, was sie da gerade empfinden. Und da muss man halt moderieren oder Methoden entwickeln, dass das eben klappt.
Eigentlich hast du das am Eingang schon gesagt, wenn du, dein Beispiel war ja mit der Klickzahlen, wenn wir da 11.000 Klickzahl haben, aber nicht eine Einstellung. Weitere Kennzahlen?
Also Time to Hire kann ich leider im Moment noch nicht messen, weil mir da auch, das ist so die Schnittstelle zur Personalabteilung, weil ich habe keinen Einblick in die Personalverwaltungssoftware. Also ich kann nur das, was im Bewerbermanagementsystem gemessen wird, kann ich da tracken. Genau, ich gucke nach, wo waren die Leute vorher, bevor sie sich bei uns beworben haben, auf welcher Website. Meistens die besten Bewerbungen kommen immer direkt über unser Karriereportal und nicht über irgendwelche anderen Wege. Wenn ich jetzt so eine Sache wie eine Blogger-Kampagne mache oder so ein abgeschlossenes Projekt, dann werte ich ganz aus. Oder wir haben eine Schnellbewerbung auf dem Karriereportal, wo man nur einfach im Grunde Telefonnummer eingibt und Qualifikationen und dann rufen wir zurück. Es ist eigentlich nur eine Interessensbekundung, aber wir nennen es Schnellbewerbung. Und da habe ich jetzt 6 Monate, werte ich mit meiner Mitarbeiterin jeden Kontakt darüber aus. Wir sind jetzt nach 4 Monaten bei über 200 Kontakten darüber. Und davon waren jetzt, ich meine, es waren 51 gute Bewerbungen, die wir jetzt dann ins Bewerbermanagementsystem hochgeladen haben, weil was alles passte. Und jetzt muss ich aber noch das weiterverfolgen. Wie viel werden denn davon dann auch eingestellt? Ne? Also so versuche ich für begrenzte Zeiträume, weil du kannst nicht alles immer auswerten, da bist du ja nur noch am Zählen. Aber ja. Ich versuche mir dann mal was vorzunehmen und zu sagen, so daraus lernen wir jetzt das. Oder ich habe mal ausgewertet die WhatsApp-Beratung, 500 Anfragen letztes Jahr und welche Themen kamen da dran und dann werte ich aus, okay, da muss ich wohl hier im FAQ mal noch eine Antwort schreiben oder nochmal ein Video zu dem und dem Thema machen oder so.
Ja, okay, kannst du was zu Cost per Hire sagen?
Ich habe das letztes Jahr im Oktober mal ausgewertet, da waren es irgend sowas wie knapp unter 1.000 Euro, 960 Euro oder sowas, meine ich. Das ist jetzt auch immer noch meine Vergleichsgröße. Also wenn mir irgendein Anbieter erklären will, wie toll sein Tool ist und ich sage, ja, weil ich habe jetzt 6.000 Euro bezahlt, das heißt, ich müsste 6 Einstellungen haben. Und wenn ich die nicht habe, dann war dieses Tool nicht erfolgreich, dann bin ich mit meinem bisherigen Portfolio erfolgreicher. Aber das müsste ich in der Tat nochmal, weil das ist ein Wert, der jetzt eigentlich wahrscheinlich auch schon veraltet ist, aber es ist ein Richtwert, der auf jeden Fall aus den Zahlen des Unternehmens kommt. Wobei das natürlich schon nicht so ganz leicht zu messen ist jetzt, weil ich ja nicht mehr, es ist ja einfach, wenn ich sage, ich schalte eine Stellenanzeige, das kostet mich so und so viel und dann kann ich das gegen die Einstellungen aufwerten. Wenn ich aber gar keine Stellenanzeigen mehr schalte, was ich ja eigentlich nicht mehr mache, sondern Geld ausgebe für Karriereportal oder solche Sachen, dann muss man ja auch immer überlegen, okay, wie rechne ich das jetzt auf die Einstellungen runter? Aber auch da, das schreibe ich dann immer in meinem Blog, ich denke mir irgendwas aus, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht, aber transparent ist es jedenfalls, wie ich mir das so gedacht habe und zusammengerechnet habe und um irgendeine Grundlage zu haben.
Das mag für den ein oder anderen Zuhörer vielleicht doch sehr komplex klingen, was du erzählst und unter Umständen fragt sich jetzt der eine oder andere, wie soll ich das machen? Wir haben es nötig, wir sind vielleicht ein kleineres Unternehmen, bin ich zuständig für eine große Trägerschaft, ich arbeite in keinem DRK-Verbund, ich arbeite vielleicht in einer kleinen privaten Trägerschaft mit ein, zwei Altenheimen oder ich habe einen guten, gut laufenden, mittelgroßen Pflegedienst, aber das, was die Maya jetzt hier erzählt, wann soll ich das tun? Oder wie soll ich jemanden finden, wie soll ich jemanden einstellen, der die Expertise, die Kompetenz mitbringt, um das bei mir umzusetzen? Weil ich brauche Leute. Wenn jetzt jemand vor dieser Frage steht, Maya, was kann er tun? Wohin kann er sich wenden? Was wäre der richtige Ansprechpartner? Was mache ich?
Genau, also als erstes mache ich mir klar, dass ich ja nicht alles, was wir jetzt besprochen haben, auf einmal machen muss. Das allererste ist die Stellenanzeigen überarbeiten. Die sind meistens furchtbar. Ich habe auf meinem Blog auch ein paar Mustertexte. Die müssen lebendig sein, modern sein, echte Fotos haben, Einleitungstexte, wo nicht irgendein Blabla zu der Unternehmenshistorie steht, sondern was Nettes zu dem Team. So, und wenn ich die habe, dann ist die Karriereseite dran. Und auch die kann man für 80.000 Euro machen oder man kann einfach die man hat, irgendeine Form von Karriereseite gibt es ja meistens in der Unternehmenswebsite, kann man auch erstmal anfangen, einfach da die Texte schöner zu schreiben. Und einen Karriereblog kann man kostenlos bei WordPress erstmal aufsetzen. Und die jungen Azubis haben immer Lust, mal irgendeinen Gastbeitrag oder mit einer Kamera einen Tag rumzulaufen. Man kann die einbinden. So, aber natürlich, irgendwann brauche ich einen Experten. Ja, ich sage Netzwerken, zusammentun vielleicht auch. Man wird sich jetzt als kleine Sozialstation das nicht alleine aufbauen können, aber dann muss man vielleicht kooperieren und mit 10 anderen Sozialstationen zusammen ein EU-Förderprojekt beantragen. Da gibt es auch kompliziertere und einfachere Möglichkeiten, um das mal an den Start zu bringen. Ich habe auch nur von anderen Recruitern gelernt. Also die Szene ist nicht so groß in Deutschland. Wir kennen uns und auf jeder Veranstaltung, da trifft man sich dann wieder und da einfach sich mal zugesellen. Und beim ersten Mal lauscht man noch und beim zweiten Mal diskutiert man schon mit. Und dann ist man eigentlich auch ganz schnell, weil das ist auch kein Hexenwerk. Also es gibt ein paar Blogs, denen man folgen kann, außer meinem natürlich, dem Henna Knabenreich, Henrik Zaborowski. Wenn man das liest, dann kriegt man schon die Trends mit. Und dann kann man immer überlegen, macht das für uns jetzt Sinn oder nicht? Aber wisst ihr, auch in den kleinen Unternehmen, ich war ja wirklich in vielen auch und habe dort Workshops gegeben. Es heißt immer erstmal, es ist keine Zeit. Und wenn ich dann mal gucke, ja, aber wofür habt ihr denn Zeit, um irgendeine Mitarbeiterzeitschrift herauszugeben? Das ist ja eine nette Sache. Aber wenn ich jetzt das Problem habe, ich brauche Pflegekräfte, ist jetzt die Frage, investiere ich jetzt meine Zeit und die 10.000 Euro, die ich habe, in diese Mitarbeiterzeitschrift, die dann da irgendwo im Foyer rumliegt? Oder mache ich dann wenigstens für das Geld und die Zeit mal was in Richtung Personalgewinnung geht? Und plötzlich sind doch Möglichkeiten da.
Gut, ich könnte Stellenanzeigen in der Mitarbeiterzeitung dann rausbringen.
Nun ja.
Ja, aber ich denke, genau das so ist auch oft ein Problem, diese Bubble-Kreise, die man da irgendwo zieht, dass man vielleicht irgendwelche Werbung oder Marketingmaßnahmen da schaltet, wo die Leute schon in der Pflege unterwegs sind. Also, weiß nicht, auch gerade wenn ich neue Leute, wie spreche ich, weiß ich, Maya, wie sprecht ihr denn junge Leute an? Tatsächlich ganz gezielt, die mit Pflege noch nie in Kontakt waren, wie erreicht ihr die?
Das würde dann über die Azubis laufen. Also ich, ehrlich gesagt, wir haben keinen Mangel an Bewerbungen für Ausbildungsplätze im Bildungszentrum. Das ist eine Empfehlung untereinander. Das sind auch oft die Eltern, die oder irgendein anderer Anverwandter, der schon in der Branche ist und dann den man als Vorbild sich genommen hat. Also unsere Pflegedienstleitung gehen auf Messen. Und ansonsten, ja, man merkt an den ganz jungen Leuten, die kommen auch übers Karriereportal, die lesen dann nicht so genau, klicken irgendwo und dann hat man plötzlich auf einer Chefarztstelle, Stellenanzeige dann eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz, wo ich dann denke, okay, es stand ganz groß Chefarzt drüber. Warum denkst du kriegst jetzt hier einen Ausbildungsplatz? Aber gut, dann muss ich die halt anrufen und ihnen erklären, dass sie da ein bisschen weiter rechts klicken müssen und dass das dann da geht und dann klappt das auch.
Ganz interessant, haben wir uns die ganze Zeit überlegt, Maya, hat das DRK dich rekrutiert oder hast du gesehen, dass die schlecht rekrutieren oder hast du dich einfach mal beworben? Also hast du einfach Bock gehabt aus der Diakonie mal raus? Wie war das?
Netzwerk. Ich habe also tatsächlich irgendwann beschlossen, jetzt habe ich bei der Diakonie alles gesehen und erreicht, was ich da sehen und erreichen kann und möchte mich verändern. Und dann habe ich mich in meinem Netzwerk umgehört und auch bei verschiedenen Arbeitgebern vorgestellt und mal angehört, was die so für ein Verständnis von zeitgemäßem Recruiting haben, weil ich selbstbewusst genug dann zu dem Zeitpunkt war, zu sagen, ich kann es euch machen, aber dann so, wie ich das jetzt hier vorschlage, weil anders funktioniert es einfach meiner Erfahrung nach nicht und ich habe auch keine Lust, darum zu trödeln und dann wird das alles nichts. Also wenn, dann richtig. Und ja, es waren dann nach mehreren Gesprächen am Ende wirklich die DRK-Kliniken, die glaubhaft versichert haben. Und am Ende ist es auch wirklich wahr geworden, dass sie mir diese Gestaltungsfreiheit einräumen und dass ich mir meinen Platz im Organigramm sozusagen so stricken kann, wie ich das möchte. Und bin auch jetzt seither schon zweimal wieder angerufen worden, ob ich nicht woanders hin will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich sehr glücklich. Und das ist doch wirklich gut für einen Arbeitgeber. Also ich habe einfach genau diese bunte Mischung aus allem, was ich... Also meine Tage sind so bunt. Angefangen von Chatten mit Bewerbern und dann gehen wir drehen ein Video. Und dann mache ich Brainstorming mit meiner Mitarbeiterin, die auch ganz toll ist. Wie könnten wir denn jetzt die Mitarbeiterschulung gestalten? Das ist ein, und dann treffe ich mich mit irgendeinem Start-up und lassen wir mal erklären, was die jetzt wieder für eine wilde Idee hatten, Pflegekräfte zu gewinnen. Es ist einfach wirklich schön.
Voll schön, hört sich gut an.
Ja, hört sich echt richtig gut an. Und bei allem bunten Dasein, dein nächstes großes Projekt, was ist das?
Ha, na, Witz, mein nächstes großes Projekt ist mein Gitarrennotenshop. Also mein Hobby ist halt Gitarre spielen und ich habe so einen Fingerstyle-Notenshop aufgezogen und ich habe jetzt irgendwie beschlossen, ich muss auch mal ein bisschen aus diesem Recruiting-Thema, was ich jetzt wirklich 10 Jahre nur, also von morgens bis abends und nach der Arbeit meinen Blog und ich hatte nichts anderes mehr im Kopf als Recruiting und dann noch die Bücher geschrieben und jetzt brauche ich mal ein bisschen, genau, also das ist mein großes Baby für nebenberuflich und auf der Arbeit, was ist da mein nächstes Großprojekt, ist ein Employer-Branding-Film, weil wir drehen Mitarbeitervideos dort, die drehe ich alle selber. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 50 Videos gedreht, die sind alle handgemacht und selber, aber die kann ich jetzt nicht oben auf die Bühne vom Karriereportal machen. Und wir haben im Grunde nur einen Hochglanzfilm und der ist für unseren Springerpool. Und der Springerpool ist auch ganz toll, aber es ist irgendwie so ein bisschen die falsche Botschaft, wenn wir da oben auf dem Wichtigsten, da wo alle hingucken, nur immer von diesem Springerpool reden, weil wir brauchen ja feste Kräfte, die einsatzfähig sind. Und deswegen muss jetzt ganz klar dann Employer Branding Film her. Und da sind wir gerade, haben wir auch schon einen, das ist auch ganz interessant, ein ehemaliger Arzt bei uns, der dann sich als Videojournalist selbstständig gemacht hat oder eine Firma sogar gegründet hat. Und mit dem mache ich jetzt zusammen diesen Film. Das ist ein Großprojekt.
Sehr cool. Ich habe gerade kurz gelacht. Sorry, nicht über das, was du gesagt hast, sondern über den Springerpool. Weil ich dachte, da kommt halt irgendwer auf die Homepage und denkt, nee, Schach kann ich nicht. Super cool. Maja, was machst du denn heute noch?
Gitarre üben und Noten hochladen. Und meinen Söhnen was zum Armbrot.
Sören, was machst du?
Ja, es wird jetzt hier auch nur noch Armbrot. Ich habe heute nichts mehr hochzuladen. Habe heute den ganzen Tag meine Treppe abgeschliffen.
Ah, du grüßt uns ja aus der...
Urlaub, Elternzeit, genau. Ja, genau.
Stimmt.
Ja, und bei dir, Philipp?
Ich muss tatsächlich noch was in eigener Sache loswerden. Auch wenn die Frau das niemals zu hören bekommt, aber ich fühle mich wahrscheinlich besser, wenn ich das jetzt einfach mal so in der Öffentlichkeit hier erzähle. Ich habe heute versucht, in einer Institution anzurufen. Und dann war ich auf der Homepage und habe die Nummer dort gesehen mit meinem Handy und habe direkt auf den Link, damit man da so direkt anruft. Und dann ging, ich nenne sie jetzt anders, als sie hieß, da ging eine Frau Weber dran von der Firma Lindenthal oder so. Aber das war jetzt nicht die Institution, wo ich landen wollte. Und da habe ich mich bei der Frau entschuldigt und habe gesagt, ich habe mich verwählt. Dachte aber, das kann ja gar nicht sein. Also ich habe ja direkt auf die Nummer drauf gedrückt. Dann habe ich mir die Nummer abgeschrieben und habe sie nochmal ins Telefon getippt. Da war dann ohne plus 49, sondern nur mit der 0. Da ging die Frau wieder dran. Entschuldigung, sorry, hat nicht funktioniert. Echt, das kann doch nicht sein. Dann habe ich weiter auf der Homepage geguckt, habe gesehen, okay, die haben andere Durchwahlen. Dann habe ich die Durchwahl gewechselt. Dann habe ich wieder gewählt, andere Durchwahl, ging die Frau wieder dran. Also mehrfach, 5, 6 Mal hatte ich die dann am Apparat und möchte mich an der Stelle bei Frau Weber von der Firma Lindenthal recht herzlich entschuldigen. Ich habe dann festgestellt, dass die bei der ersten Nummer, die ich gewählt hatte, statt der 578 die 576 und dann folgten die Durchwahlen. Und dadurch, dass das auch eine Firma war, bin ich immer wieder über die 576, egal was für eine Nummer hinten dran war, bin ich halt in dieser Firma Lindenthal gelandet und habe die Frau Weber belästigt. Ja, also Entschuldigung, Frau Weber. Ansonsten.
Wie sie auch immer wirklich heißen.
Ja. Sie weiß das schon. Wenn sie das hört, weiß sie es.
Ja. Genau. Ja, sehr schön. Fein. Maja, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Das war super spannend und mega informativ.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Das war super, super cool. Und vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, weil man hätte viel mehr Dinge in meinen Augen noch detaillierter besprechen können.
Meldet euch einfach.
Ansonsten www.recruiting2go, 2 als Zahl 2, 2go.de, steht aber dann auch alles in den Shownotes
dieser Folge von Passierte Chorus. Diesen Podcast müsst ihr hören, er ist von Philipp und Sören. Passierte Kost, ihr wisst Bescheid, Themen mundgerecht angereicht. Diesen Podcast müsst ihr hören, er ist von Philipp und Sören. Passierte Kost, einfach Gerede und das rund um das Thema Pflege. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.